Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Winnen und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Naturheilkunde unterwegs. Heute zum Thema Lernen. Das Thema ist auch wieder von einer Patientin als Wunsch an mich herangetragen worden und ich denke, es macht total Sinn, darüber ein paar Worte zu verlieren, weil es uns alle, ob jung oder alt, ganz, ganz stark begleitet. Man denkt natürlich in erster Linie an die Kinder in der Schule oder die Studenten in der Uni, aber das Lernen ist doch elementar in uns allen verankert, denn ob wir nun schon einen Beruf gelernt haben und lange in ihm arbeiten, dann lernen wir trotzdem jeden Tag irgendwas dazu, hoffentlich. Und die ganz kleinen Kinder, wenn die auf die Welt kommen und anfangen, motorisch und geistig sich zu entwickeln, dann ist das natürlich auch alles, was zum Thema Lernen gehört. Ich bin immer nicht der Freund von spontanen oder allgemeinen Ratschlägen, die nur auf eine Sache abzielen, sondern mir geht es immer so ein bisschen ganzheitlich um die Beleuchtung verschiedener Aspekte. Und ich glaube, beim Lernen macht es auch total Sinn, dass man da ein bisschen breiter schaut und guckt. Und von daher werde ich verschiedene Bereiche mal beleuchten, von denen aus man dann das Lernen vielleicht ein bisschen verbessern kann. Der erste ganz wichtige Punkt, den kennen sicherlich ganz viele von euch, aber der wird immer noch nicht so stark umgesetzt, wie er eigentlich könnte, ist nämlich die Bewegung. Der liebe Gott hat uns für ein Leben in Bewegung geschaffen. Unsere Vorfahren sind täglich viele, viele Stunden auf den Beinen gewesen. Sie haben gejagt, sie haben gesammelt, sie haben sich einfach in der Natur bewegt und haben halt wenig gesessen. All das, was heute, was man sieht, die Kinder mit dem Smartphone oder vor dem Fernseher, vor dem Computer, vor der Xbox, die Bewegung ist weniger geworden. Das ist auch das leidvolle Thema vieler Eltern, die dann hoffen oder versuchen, dieses Bewegungsdefizit irgendwie selber auszugleichen. Aber ich glaube, oft ist es so, wenn man den Kindern bewusst macht, und das müssen sie eigentlich auch manchmal nur erfahren, wie viel besser das Gehirn arbeiten kann, wenn es besser durchblutet wird, dann merken die relativ schnell, dass es auch sinnvoll ist und dass man sich danach auch gut und wohl fühlt. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, und zwar das Gehirn oder die Gedächtnisleistung kann man nachweislich um 40% steigern, wenn man entweder einmal täglich einen strammen Spaziergang von 30 Minuten macht, was ja eigentlich nicht viel ist, also jeder, der einen Hund hat, ne, klar, man schlendert mal hier, mal da, aber man kann auch mal gucken, dass man da ein bisschen flotter unterwegs ist, sodass einfach mal das Herz-Kreislauf-System ein bisschen gefordert wird, dass man ein bisschen aus der Puste kommt. Oder man geht täglich oder 4 bis 6 Mal die Woche oder täglich joggen, je nachdem, wie lang die Strecken sind. Manche Kinder sind ja auch im Sportverein 1-2 Mal die Woche. Wenn man da zusätzlich irgendwie noch eine Sporteinheit einlegt oder wirklich guckt, dass die Kinder auf den Spielplatz kommen, in den Park oder mit denen eine Fahrradtour macht, mit denen schwimmen geht oder mal in den Wald fährt. Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was ich halt oft erlebe, ist halt, dass die Eltern selber natürlich total kaputt sind von der Arbeit und sich dann aufs Sofa setzen. Aber wenn man dann halt selber auch für sich merkt, also ich merke das immer nach der Arbeit, dann gehe ich mit meinem Hund spazieren und atme die frische Luft, laufe dann auch mal ein bisschen schneller oder gehe tatsächlich sogar mit ihr joggen, dann merke ich halt einfach natürlich, dass ich danach viel konzentrierter arbeiten kann und mehr bei der Sache bin. Und dann geht die Arbeit auch viel schneller von der Hand, als wenn man sich dann halt meinetwegen nach seiner beruflichen Arbeit noch den 1000 anderen Arbeiten zuwidmet, die man ja auch noch machen muss. Die gehen dann tatsächlich schneller, wenn das Gehirn ein bisschen mehr Sauerstoff bekommt. Und ich fand 40% mehr Gedächtnisleistung dafür, dass man sich ein bisschen bewegen muss, also sprich 30 Minuten am Tag ein bisschen schneller gehen, dafür finde ich es echt eine ganz tolle Sache. Und denke ich, könnte man auf alle Fälle in sein Leben integrieren. Ja, es kommt halt bei regelmäßiger Bewegung einfach zu einer besseren Sauerstoffversorgung, und unser Gehirn, das ist ja sehr stoffwechselaktiv, und dadurch haben wir eine veränderte Reaktion auf die Stresshormone. Und das kann man sich auch nochmal so ein bisschen überlegen, wenn man gestresst ist, zum Beispiel auch nach der Schule oder nach einer schlechten Note oder wenn man sich generell ein bisschen blöd fühlt, wenn man sich mit irgendjemandem gestritten hat, dann kommt man ja schnell in diesen Stressmodus rein. Und im Stress ist unser Gehirn immer im Sympathikotonus, das heißt in dem Flucht- und Angriffmodus. Und im Flucht- und Angriffmodus werden unsere inneren Organe nicht so gut versorgt, sondern vor allem die Lungen und das Herz. Und da kommt natürlich auch weniger Sauerstoff ins Gehirn. Und da kann man jetzt eigentlich ganz angemessen darauf reagieren, indem man einfach mal den Impulsen nachgeht, die der Sympathikus auslöst, nämlich Flucht und Angriff. Sprich, flüchten wäre jetzt zum Beispiel wirklich sich bewegen, laufen, joggen. Und Angriff ist halt eigentlich eher kämpfen. Das ist auch eine sportliche Aktivität. Einfach, wo man die Muskulatur mehr benutzt. Das können auch Liegestütze sein oder Seilspringen oder der Boxsack, wenn man ihn hat, oder ein paar Yoga-Übungen. Irgendwas, wo man ein bisschen in die Aktivität reinkommt, weil man danach dann reflektorisch viel leichter in den Entspannungs- und Erholungsmodus, also in den Parasympathikus schalten kann, was dann natürlich förderlich ist für das Gehirn und für die Nervenzellen und die Synapsen und damit auch die Neuroplastizität, also das heißt die Neuverschaltung vom Gehirn vorangehen kann. Das ist wirklich bis ins hohe Alter, bleibt das erhalten, was halt total spannend ist. Also wir können auch im hohen Alter noch lernen und unser Gehirn strukturieren, je nachdem, was für Erfahrungen wir sammeln. Genau. Und noch ein wichtiger Punkt, bevor ich zum nächsten gehe, ist die Mehrdurchblutung vom Gehirn. Die beugt natürlich dann auch eine Durchblutungsstörung vor. Und das ist eigentlich das beste Mittel, was wir selber in der Hand haben, zur Prophylaxe für Demenz. Also für Demenz wird es auch nochmal einen eigenen Podcast geben, aber es ist einfach Fakt, dass eine Minderdurchblutung vom Gehirn das Gewebe natürlich nicht ausreichend versorgt und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn irgendetwas schlechter versorgt wird, dann wird es auch in der Funktionalität oft im Alter nicht besser. Durch die schlechtere Versorgung kommen ja auch dann die wichtigen Stoffe, die es braucht, nicht mehr so gut dahin, wo sie hin sollen, und von daher nochmal ein weiterer Punkt. Und was auch wirklich schön ist, das kennen ja auch die meisten, die viel Sport treiben, wir schütten viele Glückshormone aus, die uns sowieso positiver stimmen. Deswegen, wenn man manchmal so einen Durchhänger hat, dann macht es auch einfach Sinn, sich die Joggingschuhe anzuziehen und ein bisschen rauszugehen, um da wieder in eine gute Energie reinzukommen. Das nächste Thema, was ich ganz spannend finde zum Punkt um Lernen, ist, was mir oft halt auch auffällt, wenn ich mit meinen Kindern mich unterhalte, darüber, was andere Kinder beispielsweise in der Schule mit zu essen haben oder was andere Kinder für Vorlieben haben und was man ja selber auch in den Anamnesegesprächen mit den Eltern und den Kindern herausbekommt, ist natürlich die Ernährung. Und jetzt könnte man einfach mal, oder könnt ihr euch einfach mal den Spaß machen und im Bekanntenkreis euch mal so rum durchfragen, wie es den meisten Menschen denn so geht. Und da wette ich, dass es eine Handvoll oder noch mehr von euren Freunden und Bekannten oder sogar Verwandten so geht, dass sie irgendeinen der nächsten Punkte, ich zähle jetzt gleich mal ein paar Sachen auf, dass sie darunter leiden oder dass es die belastet oder dass sie dafür schon mal Hilfe gesucht haben oder sich darüber ärgern, dass sie es haben. Und zwar einmal Reizbarkeit und Ungeduld, wenig Energie, das Gefühl des Überfordertseins, Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität oder Hyperaktivität, Gedächtnisstörungen oder halt auch, was ganz häufig oder immer häufiger ein Punkt auch in der Praxis ist in den Anamnesen, ist Ängstlichkeit oder das Verspüren von einem Druck. Und die Ursache ist jetzt natürlich die Frage, wo kommt's her? Auf alle Fälle multifaktoriell, aber es ist an sich, wenn man es jetzt grob zusammenfasst, eine Überforderung von unserem Organismus. Und zwar nicht unbedingt nur auf der emotionalen Ebene, weil dann müsste man ganz ehrlich sagen, dann hätte ja die ganze Generation unserer Großeltern, den hätte es ja ganz, ganz schlecht gehen müssen durch die enormen Belastungen durch den Krieg und die Nachkriegszeit, was ja aber gar nicht an dem ist. Denn damals gab es gar nicht so viele Depressionen und Angststörungen oder Sonstiges. Das hat tatsächlich jetzt erst so zugenommen und nimmt auch immer weiter zu. Und von daher sollte man vielleicht gucken, ob es noch eine andere Ursache geben könnte. Und meiner Meinung nach, also es ist meine persönliche Meinung, liegt da ganz, ganz viel auf Seiten der Ernährung. Nämlich wir haben immer mehr Chemikalien im Essen, wir haben nachweislich Glyphosate im Essen, Pestizide im Essen. Der industrielle Zucker ist fast in allen Lebensmitteln beigemischt und ist in einem extrem großen Maße in die Ernährung integriert worden. Wir haben immer mehr schlechte Fette. Die Lebensmittel werden behandelt, zum Teil, um Schädlinge abzukämpfen, werden sie vor dem Verkauf bestrahlt oder begast oder mit sonstigen Dingen behandelt, dass sie halt frei von irgendwelchen Bakterien oder Viren sind. Dann hat es zugenommen, dass Menschen verarbeitete Lebensmittel konsumieren und essen, was früher auch nicht der Fall war. Und da fehlen natürlich wertvolle Rohstoffe. Und wie soll man sagen, in was ich so sehe halt an meiner Praxis, wenn ich hier durch den Park laufe, sehe ich ganz oft Kinder, die diese chinesischen Nudelsuppen sich zum Mittagessen warm machen oder eine Tüte Gummibären in der Hand haben oder einen Döner oder eine Tüte Chips und eine Flasche Cola. Ich sehe selten tatsächlich ein Kind mit einem Apfel oder mit einem Vollkornbrot. Also das ist vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Das mag jetzt vielleicht auch woanders anders sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das ist zumindest das, was ich so sehe, wenn ich in der Altersgruppe 10 bis 16 so mir Kinder begegnen, dann was die in der Hand haben. Genau. Und deswegen, wenn man jetzt diese ganzen Sachen in den Körper reingibt, die einfach nachweislich nicht so förderlich sind, gerade beim Zucker, da will ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, dann ist es natürlich klar, dass unsere Zellen unterversorgt sind und dass dann unser Körper nicht so arbeiten kann, wie er vielleicht unter anderen Umständen arbeiten würde. Deswegen hier auch nochmal der Tipp, guckt auf naturbelassene Lebensmittel, da wo ihr es könnt, da wo es finanziell geht. Versucht, die verarbeiteten Lebensmittel zu vermeiden. Wenn man es jetzt nicht schafft, alles im Bioladen einzukaufen, dann kauft halt im Discounter eure Sachen, aber guckt, dass ihr halt, ich sag immer in Anführungsstriche, Rohlinge kauft. Also wenn ihr meinetwegen Pommes essen wollt, dann kauft euch die Kartoffeln und macht euch die selber, die Pommes. Oder wenn ihr Salat essen wollt, dann kauft nicht den in Plastik eingepackten Salat, der vielleicht noch bestimmte Partikel ans Essen abgibt, sondern kauft euch die Gurke und die Tomate und macht euch den selber. Und so geht es natürlich dann auch mit den anderen Essen weiter. Eine Pizza kann man auch selber backen und den Milchreis kann man auch selber kochen und auch den Pudding und den Joghurt. Und dann kann man nämlich selber bestimmen, wie viel Süßstoff man reinmacht und ob man überhaupt Süßstoff reinmacht und ob man da nicht doch lieber echte Früchte nimmt, statt irgendwelche Geschmacksträger, die halt auf Obstgeschmack gepolt sind, aber wo am Endeffekt nachher vielleicht 1% oder sogar fast manchmal gar kein Obst dabei ist, obwohl es auf dem Deckel draufsteht. So ganz banale Sachen, die ihr eigentlich auch alle wisst, aber vielleicht kann man nochmal ein bisschen sensibilisieren und da gucken. Und dann habt ihr, gerade wenn ihr naturbelassene Lebensmittel zu euch nehmt, schon viel mehr Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Genau. Ich glaube, nochmal ganz wichtig ist das Thema Zucker. Zucker ist wie Stroh und das Stroh, das brennt bekanntlich relativ schnell und lodernd und dann ist es auch ganz schnell wieder aus. Und genau das Gleiche macht der Zucker in eurem Körper. Der gibt euch ganz schnell Energie. Merkt ihr, wenn ihr so einen Traubenzucker lutscht und dann rutscht das Energielevel aber auch wieder in den Keller. Das hat was mit dem Insulinspiegel zu tun, der natürlich ansteigt ganz schnell. Es gibt kurzfristige Energie. Und dann geht aber auch dieser Anstieg ganz schnell wieder runter und ist dann im Keller. Und man hat eigentlich schon wieder Heißhunger und entweder isst man gleich wieder was oder braucht wieder irgendwas, um diesen Pegel zu erreichen. Und das ist auf Dauer einfach super anstrengend. Das belastet die Bauchspeicheldrüse, wenn man das über Jahre macht. Das erschöpft sie auch eines Tages, je nachdem, wie exzessiv man das macht. Und Zucker ist einfach eine für mich ganz, ganz große Droge und sie sollte wirklich achtsam mit Bedacht und ausgewählt eingesetzt werden und auch nicht in zu einem großen Maße, weil sonst verlernt man komplett den Geschmack von bestimmten Lebensmitteln nicht mehr wahrzunehmen. Ich hatte das in einem anderen Podcast schon mal, dass Äpfel heute 40-fach süßer sind als früher. Es wird auch von der Industrie natürlich vieles an Gemüse- und Obstsorten viel süßer gezüchtet. Das ist das Gleiche mit den Erdbeeren. Wenn man noch so normale Erdbeeren kennt, vielleicht hat die Oma noch einen Garten und man weiß, wie die schmecken, dann schmecken die auch lecker, aber die sind nicht so extrem süß. Also die haben dann noch ganz andere Geschmacksnoten mit enthalten. Also versucht da einfach mal ein bisschen zu gucken. Zucker macht auf lange Sicht auch Lernstörungen, Konzentrationsschwäche, Hyperaktivität. Das sieht man immer wieder, wenn Kinder dann halt ganz viel Süßkram essen auf dem Spielplatz, dann drehen die so richtig durch und da fangen an auch irgendwann zu schreien und werden wütend und diese Aggression oder dann der andere Part, wenn es nachher umkippt in die Ängste und Depressionen. Wir haben diese Blutzuckerschwankungen, das habe ich gesagt, zu viel Zucker. Irgendwann hat man nachher den Diabetes oder die Fettleibigkeit, was dann Probleme mit den Nerven, Augen und dem Gehirn macht. Zucker entzieht dem Körper auch lebenswichtige Mineralien und Vitamine und Nährstoffe, das sollte man auch wissen, schwächt das Immunsystem. Karies, davon brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, fördert Allergien und auch Entzündungsreaktionen und im Endeffekt, wenn man es ganz ernst meint, auch das Wachstum von Krebszellen. Ne? Das weiß man, dass es unter einem Kohlenhydratkonsum oder Zuckerkonsum einfach sich anheizen lässt. Dann werde ich mal gefragt, was haben wir für Alternativen? Ich finde mal ganz cool die Alternative von Stevia. Das ist eine Pflanze, die man nehmen kann. Entweder hat man die zu Hause und nimmt dann immer ein paar Blätter, die man halt mit reingibt. Es gibt auch so Extrakte, also Tropfen, also in Tropfen gelöstes Stevia, das kann man dazugeben. Da muss man den Geschmack mögen. Der hat so ein bisschen lakritzigen Geschmack. Manche mögen das gar nicht. Und was noch viel einfacher ist, das gibt es auch schon bei den Drogeriemärkten und manchmal sogar im Supermarkt, im Bioladen auf alle Fälle, das ist der Birkenzucker, das Xylitol, der den Insulinspiegel unbeeinflusst lässt und sogar gegen Karies wirkt. Das ist also nochmal eine Sache, die ich ganz, ganz gut finde und wo es Sinn macht, ein bisschen zu schauen, dass man da vielleicht umschwenkt, wenn man diesen Geschmack einfach nochmal hier und da vielleicht für die Kinder mit in einem Joghurt oder so drin haben möchte. Und dann kann man ja von dort aus immer versuchen, ein bisschen weniger reinzugeben. Wir süßen zu Hause auch viel mit Honig, weil wir den aus eigener Herstellung haben. Da haben wir halt auch noch ganz viele andere Stoffe enthalten. Das heißt, da ist ja nichts extrahiert, wie beim raffinierten Zucker, genau. Ansonsten gibt es auch sogenanntes Brain Food, also Hirnfutter, was nachweislich dem Gehirn hilft und die Intelligenz steigert. Allen voran ist das Vitamin C tatsächlich. Dann haben wir, sage ich mal, wie so eine Grundversorgung aus einer Kombination verschiedener Vitamine und Spurenelemente. Da habe ich sogar vor kurzem eine Studie gelesen, da hat man Kinder genommen und hat die in zwei Gruppen geteilt. Die einen hat man einen Monat, das war wirklich nur einen Monat lang, mit Vitalstoffen auf pflanzlicher Basis versorgt und die andere nicht. Und hat davor und danach einen IQ-Test gemacht und hat gesehen, die Kinder, die mit Vitalstoffen versorgt werden, hatten einen 20% höheren IQ nach diesen 4 Wochen alleine, allein durch die Gabe von Vitalstoffen. Das heißt, da guckt mal, ob ihr nicht, wenn ihr es über die Ernährung nicht schafft, weil die Zeit zu knapp ist, sonst was substituieren wollt oder nicht, dass man einfach den Körper bestmöglich versorgt. Und da geht es halt auch nicht immer nur um Vitamin C und Vitamin D, also die Sachen, die so gehypt werden, sondern halt auch andere Vitalstoffe, die wie Selen, Zink, Mangan, Chrom und so weiter und so fort, die ja oft in Spuren nur enthalten sind, aber manchmal bei manchen Menschen halt überhaupt gar nicht enthalten sind, weil die sich sehr einseitig ernähren. Und da gibt es morgens Brot mit Marmelade und dann essen die Kinder vielleicht kein Obst und abends gibt es dann Brot mit Wurst oder Käse und mittags in der Schule irgendwas, was ja meistens auch nicht ganz den Ansprüchen entspricht. Also von daher lasst euch sonst beraten, aber das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, mal zu gucken. Genau, was wollte ich noch sagen? Dann haben wir, genau, was so, ich habe jetzt erstmal die Sachen rausgesucht, die vor allem nachweislich die Gehirnfunktion verbessern. Das ist unter anderem halt auch das B6, B12 und die Folsäure. Und dann gibt es eine Aminosäure, das Glycin, bei dem ist es genauso wichtig. Und was ich auch ganz, ganz spannend fand, war die, oder das ist auf alle Fälle jetzt ein großes Thema, das sind die essentiellen Fette, nämlich die Omega-3-Fettsäuren. So, und da gibt es immer noch ganz viel Unwissenheit. Ich habe da auch lange gedacht, das wäre das Leinöl, das wäre im Leinöl enthalten, aber nein, Omega-3-Fette sind ausschließlich DHA- und EPA-Fettsäuren und die haben wir ausschließlich in Algen und in Fisch. Und dieses DHA und EPA reichert sich in der Nahrungskette an. Das heißt, in den Algen ist es als Ursprung drin und dann frisst der Krill die Algen und dann frisst der Fisch den Krill und dann frisst der große Fisch den kleinen Fisch und dann irgendwann der Seehund den Fisch. Und deswegen hat der Seehund zum Beispiel halt auch riesengroße Werte an diesem DHA und dem EPA, weil natürlich die Summe dessen, was die anderen davor gegessen haben, sich natürlich erhöht mit der Zeit. Deswegen haben leider, ist schade, aber ist so, vegane Omega-3 Produkte einen niedrigeren Gehalt an DHA und EPA, kann man aber auch einfach dann höher dosieren, dann kommt man an die gleichen Werte ran. So, und was finde ich jetzt so toll an dem EPA und an dem DHA? Und zwar ist es Folgendes, nämlich wo fangen wir oder wie erkläre ich es am besten? Wenn man sich eine Nervenzelle anschaut, dann ist es eine lange Nervenzelle, die haben wir alle mal im Biologieunterricht auswendig gelernt. Die haben halt vorne ihre Synapse und dann haben sie ihre Verzweigungen. Und die Nervenfaser hat quasi an manchen Stellen so eine Schicht als Schutz um sie herum. Man nennt das Myelinscheide und manchmal hat es das nicht. Und je nachdem, wer das jetzt hört, viele wissen es noch, da wo keine Myelinscheide ist, ist die Transportgeschwindigkeit langsamer als da, wo eine Myelinscheide ist. Und zwar ist der Transport ungefähr ohne Myelinscheide 3 Meter pro Sekunde, die Information da durchgejagt wird, ist auch eigentlich schon ganz viel. Wenn man sich das so überlegt, 3 Meter pro Sekunde ist jetzt nicht schlecht. Aber unter der Myelinscheide haben wir einen Wert von 110 Meter pro Sekunde. Und das ist halt deutlich schneller. Das heißt, und jetzt kommt eigentlich das Spannende, was ich auch noch nicht ganz so lange weiß, ist, dass diese Myelinscheide tatsächlich ausschließlich aus den Omega-3-Fettsäuren sich zusammenbaut, sprich den DHA-Fettsäuren. Und wenn wir die gar nicht zuführen, weil wir uns zum Beispiel vegan ernähren, dann ist dieser Mensch immer in einem gewissen Mangel und es gibt ja auch Kinder, die essen sowieso nicht gerne Fisch oder weniger Fisch oder mögen keinen Fisch oder wie auch immer. Es gibt viele Kinder, die keinen Fisch essen oder dann halt nur Fischstäbchen. Das kann man jetzt auch nicht damit vergleichen, weil da ist auch nicht mehr so viel DHA drin tatsächlich. Und deswegen kommt dieser Begriff auf der langen Leitung stehen halt auch manchmal daher, dass man dem Gehirn nicht das gibt, was man braucht, weil der Weg ist einfach länger, wenn wir diese Versorgung nicht schaffen, dem Kind zu geben. Also von daher, wenn ihr irgendwie gucken wollt, dass ihr was Gutes euch antun wollt fürs Gehirn, fürs Lernen und auch nochmal kurze Anmerkung, weil ich habe es vorhin schon mal angesprochen, bei der Demenz ist es genau das Gleiche. Die regelmäßige Einnahme von DHA reduziert auch um 40% eine Demenz. Also wenn man jetzt auch noch Sport macht und DHA, da hast man ja schon mal eigentlich ganz gut dabei. Ansonsten muss man immer so ein bisschen gucken, was haben wir für Anforderungen. Ne? Das ist in der Schule mit Prüfungen, wenn Stress dazu kommt, haben wir ganz andere Anforderungen an ein Gehirn als im Alter. Da kann man dann doch nochmal genauer gucken, wie man denjenigen unterstützen kann. Wenn man konkrete Fragen hat, macht es vielleicht auch wirklich Sinn, sich da mal einen Beratungstermin zu holen. Und ansonsten möchte ich bei den DHA, also bei den Omega-3-Fettsäuren nochmal ganz, ganz doll sensibilisieren. Ich hatte vorher noch mal mir bei Stiftung Warentest mal durchgeschaut, nach was für Kriterien die eigentlich gucken. Und es geht darum, dass wir alle wissen, dass die Meere nicht mehr so sauber sind, weil da Kreuzfahrtschiffe und sonst was für Frachter und Laster und alles Mögliche durchs Meer fährt und auch das in der Antarktis oder in der Arktis schon Dioxine oder auch Plastik und alles Mögliche gefunden wurde. Also die Meere sind nicht mehr so sauber, wie sie das mal waren, bevor es den Menschen gab. Und Algen sind sogenannte Giftfresser. Das heißt, die nehmen ja alles auf wie so ein Schwamm Und das reichert sich natürlich auch an. Und wenn ich mir jetzt einen Omega-3-Produkt hole und das ist ganz doll belastet und es wird vielleicht gar nicht getestet, weil, ja, dann kann ich unter Umständen mir noch mehr Schaden zufügen, als ich mir Gutes tue, weil auch die Omega-3-Fettsäuren hirngängig sind. So, und dann bringe ich oder schleuse ich mir vielleicht gleich diese ganzen Sachen ins Gehirn. Das ist ja auch oft der Punkt, den viele Veganer gegen den Fischkonsum einbringen, dass der Fisch halt so belastet ist und dass es dann halt auch Probleme machen kann mit neurologischen Erkrankungen. Und da muss man halt immer so für sich den Weg finden, des geringeren Übels oder zu gucken, dass der Körper halt sonst gut entgiften kann. Aber wenn man jetzt sowas ganz Hochdosiertes nimmt, wie so ein Omega-3-Öl, dann sollte das wirklich rein sein. Und da gibt es Firmen heutzutage, die können diese Schadstoffe tatsächlich rausfiltern, auch unter einem Kaltherstellungsverfahren. Und nach sowas würde ich gucken. Da gibt es auch bestimmte Zertifikate, die draufstehen müssen, was nicht unbedingt das Biosiegel ist, weil Biosiegel bedeutet nicht gleich, dass da nichts Schädliches drin ist, sondern nur, dass nichts Schädliches verwendet wurde in der Herstellung. Aber das ist bei Algen tatsächlich ein Thema. Von daher lasst euch da auch beraten, was da ein gutes Produkt ist. Okay, das soweit. Dann, genau, wollte ich einen kleinen Schlenker machen bevor es wieder zu lang wird, zur geistigen Nahrung. Also, das ist ganz wichtig. Unser Gehirn lebt davon, dass wir Erfahrungen machen. Und je mehr Erfahrungen wir machen, desto mehr kann sich unser Gehirn entwickeln. Und je unterschiedlicher diese Erfahrungen sind, desto breiter kann es sich entwickeln. Also wenn man immer mal das Gleiche macht und das Gleiche wiederholt, dann kann das Leben manchmal ganz, ganz eng werden. Deswegen macht es Sinn, auch mal andere Wege zu gehen und andere Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und zu gucken, wie ist denn bei dem und dem. Und das macht auch gleichzeitig das Leben ein bisschen bunter und ein bisschen schöner, weil man es nicht so einengt und nicht so engstirnig sieht, sondern sich der Welt öffnet, anderen Ideen, anderen Gedanken, anderen Menschen und wer weiß, was da noch alles Positives damit verknüpft sein kann. Aber macht euch das immer bewusst, dass Erfahrungen nicht zu bewerten sind. Die sind nicht gut und sind auch nicht schlecht. Wir brauchen auch mal schlechte Erfahrungen, um zu lernen. Also wenn ich zum Beispiel früher Fehler gemacht habe, also ich habe viele Prüfungen gehabt in meinem Leben und die Dinge, die ich falsch gemacht habe, na, die sind mir sowas von in Fleisch und Blut übergegangen. Die werde ich meine Lebenszeit nicht mehr falsch machen. Aber das war auch gut, dass ich das gemacht habe. Also diese Fehler habe ich nie bereut, sondern habe eigentlich die mal als Chance genutzt. Und deswegen macht euch ein bisschen frei von Ängsten zu versagen oder so. Probiert euch aus mit einem gesunden, guten Menschenverstand und habt keine Sorge oder keine Angst, Erfahrungen zu machen, weil das ist tatsächlich auch eine Art geistiger Nahrung, die wichtig ist für die Neuroplastizität. Genau, das nächste Thema oder das letzte, was ich jetzt noch ansprechen möchte, sind Gefühle. Das kennt ihr auch alle, wenn ihr traurig seid oder es euch schlecht geht, dann seid ihr natürlich nicht in der Lage, zu lernen. Dann kann man nicht lernen, dann kann man sich auch nicht konzentrieren und dann macht es auch keinen Sinn, dann braucht ihr euch auch nicht zu quälen. Dann würde ich immer sagen, sprecht mit jemandem, mit dem ihr reden könnt. Guckt, dass ihr dieses Thema für euch löst und macht Sport. Bewegt euch, kriegt den Kopf wieder frei und guckt vor allem hin, was steckt denn dahinter. Es geht nicht darum, mit Sport das zu kompensieren und zu verdrängen, sondern lediglich ein bisschen mehr Sauerstoff und ein bisschen mehr Blut ins Gehirn zu pusten, um dann vielleicht konstruktiver nach einer Lösung zu suchen, wenn man es vorher nicht geschafft hat. Und genau, auch da muss man sich, wenn es jetzt wirklich große und starke Züge annimmt, sich versuchen, Hilfe zu suchen, dass man auch aus diesen Situationen lernen kann. Ansonsten guckt, dass ihr euch eine angenehme Lernatmosphäre bereitet, dass ihr irgendwie einen Platz habt, wo es schön ist, wo ihr nicht zu viel Ablenkung habt und nehmt euch da Pausen rein, wo ihr euch vielleicht in den Pausen mit irgendwas belohnt, dass ihr euch irgendwie was Nettes zu essen hinstellt oder sagt, okay, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das wirklich drin habe, dann treffe ich mich noch mit der Freundin oder mit dem Freund oder keine Ahnung, was euch auch immer gut tut. Also versucht immer auch diesen Belohnungseffekt reinzubringen und schafft euch halt eine Motivation. Denkt immer, versucht euch zu überlegen, wofür ihr das macht. Ne? Gerade bei Kindern in der Schule, die fragen sich mal, wozu, warum muss ich jetzt das und das lernen? Das will ich sowieso später nicht. Aber im Grunde ist es eine gute Allgemeinbildung und von allem ein bisschen was zu mitzubekommen. Das schadet nicht fürs spätere Leben, auch wenn ihr jetzt erstmal denkt, mit Integralrechnung oder mit Französisch als zweite Fremdsprache kann ich sowieso nichts anfangen oder Biologie interessiert mich nicht oder wie auch immer. Wer weiß, was noch mal irgendwann kommt und sich einfach mit einem neuen Thema zu beschäftigen, das ist auch wieder was dann anknüpft an diese Neuroplastizität. Jedes Mal, wenn ihr etwas Neues erfahrt oder lernt, dann wird das Gehirn ganz hellhörig und es werden ganz, ganz viele neue Synapsen gebildet. Ihr habt halt die Chance, auch andere Sachen euch leichter erschließen zu können, weil ihr noch mehr Brücken baut. Also von daher, wenn es euch jetzt primär nicht wirklich interessiert, dann vielleicht könnt ihr euch motivieren, dass das, was ihr jetzt neu dazu lernt, eurem Gehirn gut tut. Genau, und als letzten Punkt, den würde ich eigentlich fast am liebsten den Eltern mitgeben. Denn viele Lehrer, die haben das schon verstanden, aber auch da gibt es noch, habe ich auch Lehrer kennengelernt, bei denen es immer noch nicht angekommen ist, aber unter Angst und Stress kann man schlecht lernen. Angst macht einen Fluchtimpuls und wir kommen eher in so eine Vermeidungsstrategie, lernen dann weniger, haben vielleicht auch Frust oder uns wird zu Hause mit Strafe gedroht. Das ist eine Spirale, die sich dann unendlich weiter, aber eher nach unten fortführt. Es gibt so viele Neurobiologen, so viel Forschung im Bezug auf das Thema Lernen. Da kann ich euch auch den Gerald Hüther total empfehlen. Der hat ganz, ganz tolle Bücher geschrieben zu dem Thema. Hat auch einen wunderbaren Film mal ins Kino gebracht. Es geht vor allem darum, zu gucken, wo sind die Stärken der Kinder und die herauszufinden und die dann halt zu unterstützen. Und wenn euch euer Kind dann meinetwegen Diktat mitbringt und da sind halt 50 Fehler drin, dann kann man selber auch als Eltern versuchen zu lernen, ne, das Gute darin zu suchen und nicht gleich das Schlechte und eher zu sagen, was oder generell, was ist erstmal gut gewesen und dann kann man langsam gucken, okay, wo kann man denn noch arbeiten, wo kann man denn hier und da noch was verbessern. Auf alle Fälle, wenn man diesen positiven Weg nutzt. Das ist auch generell hilfreich bei allen möglichen Gesprächen, die ihr irgendwann mal führen werdet oder müsst mit Freunden, dem Partner oder dem Chef oder wem auch immer. Das macht was mit uns. Niemand mag gerne kritisiert werden. Da hat man dann gleich schon weniger Lust, dem anderen zuzuhören und geht vielleicht in so eine Abwehrhaltung und macht leicht dicht. Wenn man aber, und das ist auch nachgewiesen, jeder mag gerne gelobt werden und freut sich über Zuwendung. Das ist auch lebensnotwendig, dass uns Zuwendung entgegengebracht wird. Deswegen reagiert das Gehirn auch so positiv darauf. Und wenn ihr also irgendwas Positives findet, dann versucht das zu loben und vielleicht auch zu belohnen. Dann bekommt das Kind einfach mehr Spaß und hat auch mehr Freude am Lernen und wird dann auch bessere Leistungen hervorbringen. Also genau, das sind jetzt alles ein paar kleine Punkte, nur so am Rande angesprochen, aber versucht das Thema ein bisschen weiterzufassen. Also wenn ihr bis jetzt alles über die Motivation versucht und nicht weiterkommt, naja, vielleicht liegt es wirklich an ein paar Vitalstoffen, die fehlen oder den Omega-3-Fettsäuren. Und wenn ihr gute Leistungen habt, aber merkt, manchmal da ist es sehr, sehr anstrengend, man kommt nicht weiter, oder man braucht sehr, sehr viel Zeit. Vielleicht ist da der Punkt, dass man da ein bisschen in die Bewegung reinkommt. Guckt, dass ihr diese Sachen ein bisschen gut mischt und kombiniert. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich darauf reagieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz wunderbare Woche. Viel Spaß beim Anwenden der ein oder anderen Tipps und alles Liebe, bis dann!